MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Lydia Jäger.
Ich hoffe, Sie sind auch gut in die Osterferien gestartet, für viele auch Urlaubszeit jetzt, aber für die Seelsorge eine der betriebsamsten und arbeitsreichsten Zeiten überhaupt im Jahr. Viele liturgische Feiern stehen in dieser Karwoche an und wir wollten mal von den Seelsorgern im Oberland wissen, welchen Gottesdienst feiert ihr denn am liebsten?
Also bei mir ist es tatsächlich der Gründonnerstag, weil ich das einfach total schön finde, wenn wir gemeinsam nochmal das Abendmahl quasi so nachfeiern und gemeinsam Brot teilen, weil das ist ja genau das, was unsere Religion so ausmacht.
Ich wüsste gar nicht, welchen ich als liebsten nehmen sollte, weil ich alle unwahrscheinlich gern mag. Das ist so die Hauptzeit, nicht nur im Seelsorger-Dasein, sondern auch im Glaubensleben. Diese pure Osterfreude, das hast du an Weihnachten nicht, das hast du in keiner Maiandacht, das hast du auch Allerheiligen nicht.
Also bei mir ist tatsächlich Karfreitag, weil ich das so schön finde, liturgisch auch mal Trauer, Tränen, Tod zu feiern.
Gründonnerstag, Karfreitag. In diesen beiden Gottesdiensten entsteht eine Spannung, die sich dann in der Osternacht in dieser großartigen Lichtfeier auflöst. Für mich so sicherlich der schönste Gottesdienst in der ganzen Fasten- und Osterzeit.
Da gibt's also durchaus verschiedene Meinungen, was die Gottesdienste angeht. Aber natürlich feiern auch die Seelsorger, ob jetzt Pfarrer, Pastoral- oder Gemeindereferenten, Ostern nicht nur in der Kirche. Und da dürfen bestimmte Traditionen nicht fehlen.
Das war bei uns einfach in der Familie schon immer Tradition, dass wir in die Wochen vorher gemeinsam Osterkerzen bastelt haben und das in ganz verschiedenen Variationen. Bunte Kerzen, einfach einmal schwarze Kerze und dann ein weißes Kreuz drauf, einfach so richtig kreativ sie da gestalten.
Für mich gehört zunächst mal vor Ostern schon das Fasten dazu. Und die wichtigste Tradition ist für mich nach der Osternacht das Fastenbrechen. Das ist einfach körperlich eine große Freude für mich.
Also ganz dringend muss ein Osterfrühstück sein, einfach mit Speck und Osterlamm. Das ist so ganz das Klassischste. Und dieses Osterlamm muss für mich auch noch Eierlikör schmecken, weil nur so fühlt sich's an wie zu Hause.
Wir begleiten Sie auf jeden Fall mit vielen abwechslungsreichen und informativen Beiträgen durch diese Karwoche und in die Osterzeit. Bei uns im MKR hören und bekommen Sie alle Hintergrundinfos und natürlich auch buntes bayerisches Brauchtum. Sie hören das MKR. Schön, dass Sie dabei sind. Draußen wird's jetzt endlich grün. Gute Aussichten also für den Osterspaziergang. Die Natur genießen wir ja gern, aber trotzdem ist es doch schwierig, sie wirklich vor Zerstörung zu schützen. Meine Kollegin Gabi Hafner ist auf eine Idee gestoßen, die dem Naturschutz neuen Schub geben könnte. Hallo Gabi. Gabi, wir haben doch Naturschutzgesetze und erleben ja oft auch Klagen gegen neue Vorhaben. Reicht das nicht aus?
Ja, es gibt schon viele Instrumente, aber Naturschützer und Klimaexperten beklagen inzwischen immer wieder, dass das nicht ausreicht, was getan wird und negative Einflüsse auf die Natur nicht entschieden genug verhindert werden. Das ist ja auch weltweit so. Das beste Beispiel ist die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes, die irgendwie nicht zu stoppen ist.
Was könnte da noch getan werden?
Zurzeit gewinnt eine Idee an Fahrt, die etwas verändern könnte, nämlich Flüssen, Bergen und Wäldern zum Beispiel ein eigenes Recht auf ihren Schutz zuzusprechen, auch vor Gericht. Ich habe Matthias Gramm eingeladen zu Einfach Leben. Er hat sich mit dieser Idee von Rechten für die Natur beschäftigt und ist auch in Ländern gewesen, wo die schon verwirklicht sind. Der Grundgedanke?
Der Gedanke, dass die Natur eben nicht nur Mittel zum Zweck ist, nicht nur Ressource, nicht nur Ökosystemdienstleistung, sondern eben gegenüber, eben mit Welt.
Gibt's dafür schon Beispiele?
Ja, in Ecuador wurden die Rechte der Natur in die Verfassung aufgenommen. 2008 war das schon. Und das ist inzwischen ganz normale Rechtspraxis dort. Oder in Neuseeland, da fing es an mit dem Fluss Whanganui, der eine eigene Stimme bekommen hat in einem Rechtsstreit. Aber auch in Europa gibt's schon ein Beispiel, eine Salzwasserlagune in Spanien, die unglaublich verschmutzt war, trotz aller Umweltauflagen.
Und was ändert sich damit?
Ja, man darf dann nicht mehr nur vom Menschen ausdenken und sagen zum Beispiel, wir brauchen jetzt ein neues Wasserkraftwerk und dann irgendwann fragen, verkraftet das der Fluss? Sondern das muss man gleich als ersten Schritt prüfen.
Der Hauptvorteil wäre, dass man nicht mehr darauf warten müsste, dass menschliche Interessen berührt sind. Das ist bisher der Fall. Es gibt natürlich das Verbandsklagerecht, dann gibt es noch gewisse Hürden, während mit Eigenrechten in der Natur könnte eben der Fluss, der Amazonas direkt vor Gericht ziehen, könnte auch permanente Repräsentanten haben, je nachdem, welches Modell man wählt. Und eventuelle Zahlungen würden dann direkt an das Ökosystem oder die Natur gehen.
Gibt es auch schon Erfolge auf diesem Weg?
Ja, nach einer Anlaufzeit sind zum Beispiel in Ecuador die Rechte der Natur im Gerichtsalltag angekommen. Und es gibt Flüsse, einen Nebelwald oder eine Froschart, die dort erfolgreich aufgetreten sind als Kläger. Das Land ist sehr rohstoffreich und es mussten teilweise große Bergbauaktivitäten gestoppt werden. Auch in Neuseeland gehört es inzwischen zur normalen Praxis, dass die Natur ihre Rechte geltend macht.
Hier ist es allerdings so, dass es seltener zu Gerichtsprozessen kommen wird, weil schon auf dem Vorfeld ausgehandelt wird, was möglich ist, was nicht möglich ist. Und auch hier sind aber sehr große Fortschritte zu beobachten, die dann aber oft nicht im Gerichtssaal stattfinden, sondern schon durch Absprachen im Vorhinein.
Wie funktioniert das genau?
Ja, das geht nicht ohne Menschen, die als Stellvertreter für die Rechte der Natur einstehen.
Macht das wirklich einen Unterschied in der Praxis?
Nach den bisherigen Erfahrungen kommt es nicht so leicht zu faulen Kompromissen, die eben nicht mehr angemessen sind, wenn ein Ökosystem schon am Umkippen ist. Das hat Matthias Kramann dem Beispiel der Salzwasserlagune in Spanien erzählt.
Ja, ich denke insbesondere bei sehr verletzlichen Ökosystemen. Ich denke da jetzt auch an das Maminor in Spanien, das eben schon sehr, sehr stark verunreinigt war und schon mehrfach im Kippen begriffen war. Hier sind dann solche klaren Schranken wichtig, wo man dann sagt, okay, nein, das Maminor braucht es erst einmal Zeit, um sich zu erholen. Und dann kann man vielleicht nochmal über Entwicklungsprojekte nachdenken. Aber dass man da einfach auch eine Art Stoppfunktion hat durch diese Gesetzgebung.
Was kann sich ändern, wenn Flüsse, Berge, Wälder oder auch Tiere eigene Rechte zugesprochen bekommen? Und wie kann es dem Klimaschutz helfen? Das hören Sie heute in der neuen Folge von Einfach Leben um kurz nach 19 Uhr hier bei uns im MKR, gleich nach dem Gottesdienst oder jederzeit da, wo Sie Ihre Podcasts abrufen, unter Einfach Leben MKR. Das MKR heute mit Lydia Jäger. Grüß Sie. Eines der Wahrzeichen Münchens ist ja schon seit einiger Zeit Baustelle, der Liebfrauendom. Auf der Nordseite werden nämlich die Fenster restauriert. Das macht die Hofglasmalerei Gustav van Treek aus München. Mein Kollege Maximilian Lemli hat mit Projektleiter Patrick Pamier gesprochen und nimmt uns mit in seine Werkstatt.
Langsam und vorsichtig fährt Patrick Pamier mit einer Art Kleber über die Domfenster. Eine sehr filigrane Arbeit, für die er viel Geduld braucht. Geduld brauchten er und seine Kollegen auch im letzten Spätsommer, als sie die Domfenster herausgelöst haben. Dazu wurden die Domfenster komplett eingerüstet. Das Gerüst war 20 Meter hoch. Zu sechs sind sie mit dem Aufzug zu den Domfenstern hochgefahren und haben jeweils an zwei Fenstern gleichzeitig gearbeitet.
Die haben circa 60 mal 90 knapp Zentimeter in der Größe. Dann ist man unter 10 Kilo für ein Feld und das ist eher eine geduldige Arbeit, die man da vornehmen muss, um die Gläser im harten, durchgehärteten Kittbett oder in den Putzeinbindungen herauszulösen.
Damit die Fenster sicher in der Hofglasmalerei ankommen konnten, wurden sie auf einem speziellen Gestell fixiert und schonend transportiert. Jetzt wird in der Werkstatt an den einzelnen Teilen der Fenster gearbeitet. Und da ist einiges zu tun.
Erst einmal geht es darum, die Malschichten zu untersuchen, festzustellen, ob die noch stabil sind, ob vor Abtransport gewisse Sicherungsmaßnahmen stattfinden müssen, um Malschichten nicht durch weiteren Verlust zu gefährden. Und Bleinetzarbeiten, die einzelnen Gläser sind durch Bleiruten zusammengefügt, die auch im Laufe der Zeit ihre Schwachstellen, ihre Stärke, ihre Stabilität einbüßen können.
Ein Teil der Fenster musste schon in den 1950er Jahren restauriert werden, weil sie den Krieg nicht überlebt hatten. Andere aber stammen aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Palmier und sein Team lagern hier also wahre Schätze. Und dieser Verantwortung sind sie sich voll und ganz bewusst.
Grundsätzlich behandeln wir alle Gläser mit der gleichen Sorgfalt. Andererseits ist doch schon eine gewisse Ehrfurcht vorhanden, wenn man denkt, was diese Glasstücke im Laufe der Jahrhunderte schon erlebt und überdauert haben. Und dann sollten sie deine Hände auch wieder schadlos überdauern, überstehen.
Der erste Abschnitt, also die ersten drei Fenster der Nordseite, soll im Frühherbst abgeschlossen werden. Dann müssen Palmier und seine Mitarbeiter wieder aufs Gerüst klettern und die Fenster einsetzen. Dabei achten sie darauf, dass die Fenster auch in Zukunft gut geschützt sind.
Sobald die Fenster neu aufgebaut wurden, wird an die alte Position eine Schutzverglasung gesetzt, also ein Verbundglas mit einer bewegten Oberfläche. Und innen werden dann die Bleiverglasungen, die Glasmalereien, davor gesetzt, um diese entsprechend vor Witterung als auch mechanischen, chemischen Einflüssen von außen zu schützen.
Und dann werden die Fenster des Liebfrauendoms hoffentlich noch viele Generationen von Menschen zum Staunen bringen. Maximilian Lemli fürs MKR.
Sie gehören zu den ewigen Helden der Leseabenteuer. Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Erinnern Sie sich an die Geschichten von Mark Twain? Mit dabei auf der Fahrt über den Mississippi war auch ein entlaufener Sklave. Und über ihn gibt's jetzt Neues zu erfahren. In einem Roman, der ziemlich aufregend ist, findet meine Kollegin Gabi Hafner.
Münchner Kirchenradio. Literatur.
Mein Buch diese Woche spielt mit der bekannten Geschichte von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Aber Percival Everett hat für seinen neuen Roman James die berühmte Vorläufergeschichte von Mark Twain für seine Zwecke umgewandelt. Er stellt die schwarze Figur Jim in den Mittelpunkt, zeigt, was der alles daran setzt, um frei zu werden. Eine aufregende Uminterpretation, nicht weniger spannend als das Vorbild.
Die Handlung.
Innerhalb von Minuten packt James oder Jim, wie er bei Mark Twain als Sklave verkürzt heißt, ein paar Sachen zusammen und verlässt seine Familie. Seine Tochter hat Wind davon bekommen, dass er verkauft werden soll. Dem will er sich nicht aussetzen. Sein Plan? Sich erstmal auf Jackson Island, der Insel im Mississippi, verstecken und in Ruhe überlegen. Doch daraus wird nichts, denn auch Huck Finn ist dorthin geflüchtet vor seinem gewalttätigen Vater und hat seinen eigenen Tod vorgetäuscht. Klare Sache, James wird nun als flüchtiger Sklave und Kindermörder gesucht werden. Schlecht. Ein erster Glücksfall. Auf dem Weg zur Insel hat er sich in einer Langleine verfangen. Es hängen einige Katzenwälse daran. Hungern müssen sie also nicht. In der Zubereitung dieser Fische wird er Meister werden in den kommenden Wochen. Versteckte Schlafplätze finden, Sachen im Wasser festhalten, Sachen trocknen, Nahrung suchen, Boote stehlen, um voranzukommen und den großen Dampfschiffen ausweichen. Das wird die Routine dieser Flucht und Herzrasen, wenn andere Menschen zu nah kommen. Ein lebensgefährliches Abenteuer für Huck, eine Flucht, auf der es um alles geht für James, plus die Verantwortung, die er für das Überleben des Jungen spürt.
Spannungsfaktor.
Sukzessive bekommt der Roman Qualitäten eines Thrillers. Die Momente, um aus einer tödlichen Falle noch zu entkommen, werden kürzer. Der Aufenthalt auf einem Dampfschiff gerät zum blanken Horror. Und nach Wochen werden James und Huck nach einem Schiffbruch an den Strand gespült, nicht weit vom Ausgangspunkt ihrer Flucht entfernt.
Eindrucksvoll.
Vom ersten Satz an erzählt Percival Everett die Geschichte konsequent aus der Perspektive des schwarzen Sklaven. Jim heißt er bei Mark Twain. Everett verwendet statt der Kurzform den ganzen Namen, James. Der Autor vollzieht auch einen Perspektivwechsel in den menschlichen Verhältnissen. James ist ein gebildeter Schwarzer, er kann lesen und schreiben. Sein Wissen verschleiert er aber gegenüber den Weißen, denn sie mögen es nicht, wenn Schwarze zu schlau sind. James unterrichtet die Kinder auf der Farm sogar darin, wie sie sich am besten dumm stellen, bringt ihnen die unkorrekte Grammatik des Sklavenslang bei und trichtert ihnen ein, dass die Weißen sich immer als die Überlegenen, die Klügeren fühlen müssen, sonst wird es gefährlich für die Schwarzen.
Der Sound.
Ähnlich wie Mark Twain in seinem Abenteuer am Mississippi lässt Percival Everett seine schwarzen Figuren einen Dialekt sprechen. Ein Südstaaten-Englisch, das im 19. Jahrhundert von Schwarzen gesprochen wurde und stark von der Standardsprache abweicht. Im Roman wählt James diesen grammatikalisch sehr abenteuerlichen Dialekt, um sein Wissen und seine Intelligenz zu bemänteln. Ein Schwarzer, der korrektes Englisch spricht, wäre sofort verdächtig. Eine Provokation. Dem Übersetzer ist es gelungen, aus diesen Passagen in wörtlicher Rede auch auf Deutsch eine Leseerfahrung zu machen, die Authentizität vermittelt und Nähe zur Figur.
Erkenntnisgewinn.
Ich glaube, das meiste, was ich über Sklaverei und ihre Folgen weiß, habe ich aus Romanen und Filmen erfahren. James ist eine Auffrischung all dessen auf der Höhe unserer Zeit. Percival Everett weicht vom Plot der Twentian-Geschichte ab und erfindet Szenen, die man nicht vergisst. Wenn entdeckt wird, dass ein Kumpel für James einen Bleistift entwendet hat und dafür mit seinem Leben bezahlen muss etwa.
Fakten zum Buch.
Eine Geschichte wie die von James habe Mark Twain noch nicht erzählen können als Kind seiner Zeit. Der Roman sei nun die Gelegenheit für diese Figur, das nachzuholen, sagt der Autor über sein Buch. Ich würde Percival Everett gern mit Mark Twain darüber diskutieren hören. Ein Mittagessen mit ihm, davon träumt Everett nämlich. Lesen würde Twain ihn bestimmt, denke ich, denn das ist eine gute Idee. James von Percival Everett ist erschienen im Hansa Verlag. Kaufen können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de.
Wer mehr über den Roman James von Percival Everett erfahren möchte, der kann in unseren Podcast ein Buch reinhören. Auf münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.